ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und deinen Kopf auf meinem Bauch gespürt. Als ich die Augen öffnete, warst du nicht da. Warum hast du diesen Mann getötet? Warum hast du das Glück zerstört, das uns bestimmt war?
Das neue Kinojahr fängt richtig gut an. Am 1. Januar sind bereits sehenswerte Filme angelaufen, was uns wiederum die Möglichkeit gibt, hier über schöne Filme zu reden, gleich in unserer ersten Sendung im neuen Jahr. Und dass es diese interessanten Filme gibt, das liegt nicht zuletzt daran, dass Frankreich nach wie vor eben ein bemerkenswertes Filmland ist, wo höchst unterschiedliche Filme produziert werden, wo es großes Star-Kino gibt, aber eben auch die kleine Arthouse-Komödie. Und deshalb wollen wir auch in dieser ersten halben Stunde über neue Filme aus Frankreich reden. Der Fremde, haben wir gerade einen Ausschnitt rausgehört, und Bon Voyage bis hierher und noch weiter. Also zweimal Kino aus Frankreich gleich zu Beginn dieser Sendung und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio, auch im Jahr 2026.
Ich weiß, dass Ihre Arbeit darin besteht, zu helfen, so lange wie möglich zu leben. Aber ich habe jetzt genug.
Und wann genau ist Ihre?
Schon in der nächsten Woche.
Schon nächste Woche, und Ihre Familie weiß nicht Bescheid?
Also, was hast du dort vor?
Ich bekam heute einen Anruf von einem Notar aus der Schweiz. Wegen irgendeines Erbes.
Wie viel geht's?
Darf ich mit? Nein, Mascherie.
Es ist genug.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin aus Frankreich, kommen in der letzten Zeit auffällig viele Filme von jungen Regisseurinnen. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel den Film Die jüngste Tochter, den wir vorgestellt haben. Und nun können wir über eine wunderbar schräge Komödie reden. Bon Voyage, ein Film, der gleichzeitig Familiendrama und Roadmovie ist und ein großes filmisches Vorbild hat. Und darüber werden wir gleich reden können. Grüße erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann. Alles Gute dir im neuen Jahr. Hallo Jörg.
Ja, das wünsche ich dir auch, Knut. Hallo.
Jörg, du hast ja mit der Regisseurin gesprochen. Die waren nämlich zum ersten Mal in Berlin bei der französischen Filmwoche, also mit Enya Barou. Und kannst uns vielleicht diese Regisseurin, ist ja nicht ihr erster Film, mal vorstellen?
Ja, also wir hatten übrigens beide eine Gemeinsamkeit gefunden, denn Enya Barou wuchs im Vorort von Paris, Rueil-Malmaison, auf, in den ich gezogen bin im Alter von 14 Jahren, als ich aus der DDR nach Frankreich kam. Da habe ich ja 5 Jahre gelebt. Und da in Rueil, da hat sie eben nämlich auch eine Theater- und Schauspielausbildung begonnen. Übrigens der berühmteste Schauspieler, der jemals aus Rueil-Malmaison gekommen ist, ist Jean Dujardin, immerhin Oscar-Preisträger. Mhm. Auf jeden Fall hat die Enya eine sehr, sehr schöne, lockere Art. Die ging auch sehr schnell auf das Publikum in Berlin zu, hat sehr, sehr viel Humor und hat ihren Film Bon Voyage übrigens ihrer Großmutter gewidmet, zu der sie eine sehr enge Beziehung hatte. Und ihr Vater ist in Frankreich ein sehr bekannter Regisseur, Olivier Barou. Der dreht da so ganz kommerzielle Filme. Les Tuches, die kennen wir alle in Deutschland gar nicht. Ist vielleicht auch besser so. Und ihr Patenonkel ist Kat Merat. Und da habe ich sie natürlich gefragt, ob es nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn der Vater Filmemacher ist.
Es ist ein Vorteil, denn man hat ja jemanden in der Familie, der diesen Beruf ausübt und daher akzeptiert, dass man ihn selbst macht. Es gibt viele Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder eine künstlerische Laufbahn einschlagen. Ich hatte das Glück, einen Vater zu haben, der damit einverstanden war. Außerdem hatte ich das Glück, Eltern zu haben, die mich finanziell unterstützen konnten, eine Filmschule zu finanzieren. Außerdem arbeitete ich in den Filmen meines Vaters als Assistentin. Ich war bei Dreharbeiten dabei und so weiter. Das hat mir natürlich viel gebracht. Wenn ich jetzt aber meinen eigenen Film schreibe, dann schreibt er ihn nicht an meiner Stelle. Nun muss ich also selbst hart arbeiten und genug gute Ideen haben, um einen Film zu drehen, der dann auch funktioniert.
Jetzt hast du ihre Großmutter bereits erwähnt, und im Film geht es ja auch um eine kranke alte Frau, die in die Schweiz gehen will, um dort eben selbstbestimmt zu sterben. Und das ist natürlich ein Film, der trotzdem ja eine Komödie ist und teilweise wirklich auch sehr lustig ist. Angesichts dieses Themas wundert man sich da vielleicht, wenn man das so sagt. Wie hat das die Regisseurin geschafft?
Naja, indem sie einfach ihre Figuren ernst nimmt. Also sie versucht jetzt weder irgendwie besonders kitschig noch besonders dramatisch zu sein. Sie setzt einfach auf Familie. Und was ist Familie? Nichts anderes, als man sagt sich eigentlich nie die Wahrheit. Denn die Großmutter sagt ihrem erwachsenen Sohn und der mitreisenden Enkelin eigentlich gar nicht, warum sie in die Schweiz fahren. Sie täuscht so eine Art Erbschaft vor. Und der Sohn selber ist pleite und spielt seiner Mutter immer den erfolgreichen Geschäftsmann vor, der gerade kurz davor ist, den ganz großen Durchbruch zu haben. Und der Rudi, das ist ein entlassener, obdachloser Krankenpfleger, der weiß alles. Und diese schräge Gemeinschaft erinnert natürlich an Little Miss Sunshine, und das auch ganz bewusst.
Little Miss Sunshine ist das einzige Roadmovie, das ich wirklich mag, weil es dort vor allem um die Figuren geht. Ich finde Roadmovies oft langweilig, weil man das Ziel der Reise ein wenig aus den Augen verliert. Und Little Miss Sunshine ist überhaupt nicht so. Wenn man den Film analysiert, ist alles, was mit den Personen geschieht, absolut glaubwürdig. Es sind alltägliche Probleme. Das Auto macht schlapp, sie werden von der Polizei angehalten. Der Gegensatz zwischen dem kleinen Mädchen, das Minnie Miss werden will, und dem Vater, der sein Kind zum Erfolg erzogen hat, aber selbst ein Verlierer ist. All diese Widersprüche wirken auf der großen Leinwand einfach sehr unterhaltsam. Und genau darum ging es mir auch in meinem Film. Ich wollte einen Film über lebensechte Charaktere machen, bei dem man sich sagt, hey, sie sieht aus wie meine Großmutter, meine kleine Schwester oder mein Vater. Und das alles im Rahmen einer Reise, die uns zu etwas sehr Tragischem führt, dem Tod. Aber komm, wir versuchen darüber zu lachen und das Thema Tod in die Banalität des Alltags zu integrieren.
Mais viens, on essaye d'en rigoler et on essaye d'amener dans ce sujet qui est la mort la banalité du quotidien.
Jörg, jetzt haben wir alle drei Genres erwähnt, also Komödie, Familiendrama und Roadmovie. Aber es funktioniert ja nur deshalb so hervorragend, finde ich zumindest, weil die Schauspieler einen total umhauen.
Ja, und die kennen wir nämlich auch schon ganz gut, allen voran nämlich Hélène Vincent, die kennen wir natürlich auch, vor allem Hélène Vincent, die wir erst kürzlich im vorletzten Film von François Ozon gesehen haben, nämlich Wenn der Herbst naht, ja. Da hat sie die Großmutter gespielt und in Wenn der Herbst naht hatte sie ja so eine Art Ziehsohn, den spielte Pierre Lottin und der ist hier der Rudi in Bon Voyage, dieser Krankenpfleger und eigentlich auch die emotionalste Figur und natürlich habe ich sie gefragt, wie es war mit Pierre Lottin und Hélène Vincent zusammenzuarbeiten.
Es sind zwei Schauspieler, die sich sehr mögen. Ich hatte Glück im Unglück, dass es so lange gedauert hatte, bis mein Film finanziert war. Denn in der Zwischenzeit besetzte François Ozon Pierre Lottin und Hélène Vincent für seinen Film Wenn der Herbst naht. Ich hatte ja beide bereits davor für meinen Film gecastet und normalerweise wären sich Pierre und Hélène zum ersten Mal in meinem Film begegnet. Nun haben sie diese Erfahrung mit dem Film von François Ozon gemacht und sich dabei sehr gut verstanden. Das war natürlich ein Glücksfall für meinen Film mit nur 25 Drehtagen, denn beide haben ja in Bon Voyage eine sehr wichtige Verbindung, weil es eine emotionale Verbindung ist, die im Film über Rudi läuft. Zwischen Pierre und Hélène herrschte wirklich eine große Harmonie. Ich glaube, Hélène ist sehr beeindruckt von Pierre, von seiner Arbeit, denn er ist ein unglaublicher Schauspieler, sehr organisch, sehr instinktiv. Und Pierre ist sehr beeindruckt von Hélènes Karriere, von ihrer Art zu arbeiten, die völlig anders ist. Und beide respektieren sich sehr.
Ja, und ich finde eben, dieser Film schafft diese schöne Balance aus Tragik und Komödie, aus Trauerarbeit und Hoffnung. Und das liegt eben an den Dialogen, den vielen guten Einfällen. Da gibt es zum Beispiel eine herrliche Szene, wenn diese Reisegesellschaft plötzlich so eine große Roma-Community trifft, die so ganz anders mit dem Leben und auch mit dem Tod umgehen, auch mit dem Verlust. Dann wird das alles so viel freudvoller und optimistischer. Und so ist dieser Film wirklich so ein kleines Kinojuwel gleich zu Beginn des Kinojahres.
Bon Voyage, übrigens mit dem deutschen Untertitel versehen, bis hierher und noch weiter, warum auch immer. Aber Bon Voyage auf jeden Fall ist ein glaubwürdiges und sympathisches Roadmovie mit liebenswerten Figuren, die man gern auf dieser letzten Reise begleitet, Jörg. Und du hast es ja schon gesagt, Pierre Lottin ist dabei. Und es ist natürlich reiner Zufall, dass wir ihn in dieser Woche gleich zweimal haben, auch im neuen Film von François Ozon. Da spielt er eine ganz wichtige Rolle und darüber sprechen wir gleich. Das neue Kinojahr beginnt also gleich noch mit einem weiteren Höhepunkt, denn François Ozon, der wohl vielseitigste und fleißigste französische Filmemacher der letzten 25 Jahre, hat das erste Mal ein wirklich bedeutendes Buch für das Kino adaptiert, Der Fremde von Albert Camus, also ein Klassiker der französischen Literatur aus dem Jahre 1942, in Frankreich auch Pflichtliteratur an der Schule. Und der Roman ist ja auch schon mal verfilmt worden, nämlich von Visconti, Jörg. Und ich finde diese neue Verfilmung sehr viel besser, sehr viel treffender, muss ich schon sagen, was Ozon da geschaffen hat, ist sehr eindrucksvoll. Aber natürlich fragt man sich, und du wirst ihn das auch gefragt haben, wieso hat er sich überhaupt diese schwere Aufgabe auf die Schultern gelegt? Denn das Buch gilt ja im Grunde als unverfilmbar.
Naja, François Ozon mag Herausforderungen. Er dreht ja immer einen Film, der ganz anders ist als der Film davor. Und ihn hat plötzlich dieses Buch gereizt, weil es so modern war. Er hatte ursprünglich mit seinem Hauptdarsteller Benjamin Voisin ein ganz anderes Projekt. Das kam nicht zustande. Dort ging es um die Absurdität junger Leute in dieser heutigen chaotischen Welt. Und Ozon hatte dafür im Vorfeld nochmal Der Fremde gelesen. Und plötzlich reizte ihn dann diese Hauptfigur. Das ist ja ein junger Mann, Merceau, der in Algier lebt, als Algerien noch französische Kolonie. Jenny ist und der nach einem Streit mit einem jungen Araber den erschießt, scheinbar grundlos, und dem man dann eben den Prozess macht. Und dieser Merceau, der übrigens keinen Vornamen hat, ist ja alles andere als eine Identifikationsfigur. Und das war François Ozon eben auch wichtig.
Was mich wirklich interessierte, war, ob ein Anti-Held im Kino funktionieren kann. Das Kino ist ja eine Kunstform der Identifikation, der Empathie. Kann man also einer Figur folgen, die kein Mitgefühl hat und mit der man sich nur schwer identifizieren kann? Das erfordert einen anderen Ansatz im Kino. Es geht dann weniger um Empathie, sondern darum zu beobachten. Man schaut ihn an und versucht ihn zu verstehen. Und daher war es so wichtig, einen Schauspieler wie Benjamin Voisin zu haben. Er ist ja ein schöner Mann und seine Schönheit ist wichtig. Und so geht es bei seiner Interpretation der Figur nicht um Identifikation, sondern um Faszination.
Ja, also es ist ganz gefühlskalt und man kann im Grunde nie ergründen, was tut er, warum tut er das. Und das, finde ich, spielt er auch ganz hervorragend. Also so grandios, reglos könnte man sagen. Aber es ist eben, was du gerade auch gesagt hast, vielleicht auch ein Problem beim Zuschauen. Das ist keine Einladung zur Identifikation. Das ist nicht unbedingt eine sympathische Hauptfigur.
Ja, und jetzt kommen wir doch nochmal auf den Film von Visconti zurück. Mhm. Da hat ja Marcello Mastroianni den gespielt. Ein ganz, natürlich in seiner Marcello-Art, so ein ganz warmherziger Typ. Und Ozon erzählt eine interessante Anekdote, weil er sagt, dass Visconti den Film eigentlich mit Alain Delon machen wollte, aber nicht durfte. Und Alain Delon ist ja auch eher jemand, vor dem man sich so ein bisschen immer fürchtet. Bildhübscher Mann, aber hat ja immer sowas Kaltes. Und genau das hat auch Benjamin Voisin. Und deswegen ist er perfekt in dieser Hauptrolle. Und natürlich versucht man als Zuschauer, sich eben mit dem zu identifizieren. Teilweise gelingt das aber dadurch, dass er eine sehr sympathische Freundin hat, nämlich diese Marie, die von Rebecca Marder als so eine sehr warmherzige, auch sehr emotionale, übrigens auch immer sehr schick gekleidete Frau gespielt wird. Und die vermag es eben, ihre Gefühle zu zeigen, zu denen nach so irgendwie nicht fähig ist. Und dadurch wird sie, durch sie wird einem dieser nach so irgendwie dann doch auch teilweise schon sympathisch. Und deswegen hat Ozon die Figur der Marie auch so ausgebaut.
Bien sûr, c'était important qu'il y ait des personnages quand même qui nous aident à rentrer à cette histoire.
Natürlich war es wichtig, Figuren zu haben, die uns helfen, in diese Geschichte einzutauchen. Marie ruft beim Zuschauer Empathie hervor. Der Zuschauer ist ein bisschen wie Marie. Er beobachtet Merceau, ein wenig fasziniert, und denkt sich, dass dieser Mann etwas Besonderes an sich hat. Er sagt ja immer die Wahrheit. Gleichzeitig ist es gut, dass jemand die Wahrheit sagt. Merceau ist jemand, der sich nicht an die Spielregeln der Gesellschaft hält. Tatsächlich lügen wir alle, jeden Tag. Merceau hingegen sagt wirklich, was er denkt. Liebst du mich? Nein. Das ist das Interessante an Merceau. Er ist eine Figur, die sich den Regeln der Gesellschaft verweigert. Und Marie sagt einmal zu ihm, aus den Gründen, aus denen ich dich heute liebe, könnte ich dich auch hassen. Genau. Und in der Liebe ist das oft so. Vor allem, wenn man jung ist, verliebt man sich nicht unbedingt in die richtige Person.
Jörg, es beginnt der Film ja interessanterweise mit Wochenschauaufnahmen. Also wie wichtig ist denn der hier auch gezeigte, konkrete, historische Hintergrund, die Kolonialzeit? Die ist ja eindeutig jetzt hier auch beschrieben worden.
Ja, die ist natürlich enorm wichtig. Und im Buch wird ja auch immer nur von Arabern geredet. Und das hat Camus jetzt nicht unbedingt rassistisch gemeint, aber einfach nur ganz klar gezeigt, wie wenig sich die Franzosen am Ende in Algerien eben für die einheimische Bevölkerung interessiert haben. Und im Film bekommt der junge Mann, dieser Araber in Anführungszeichen, der getötet wird, auch einen Namen. Und seine Schwester wird zu einer sehr wichtigen Nebenfigur. Und man sieht eben auch, wie arrogant und herrisch sich die Franzosen da in Algerien benommen haben. Und das zeigt Ozon nicht nur durch diese Wochenschauen, mit diesem schönen kolonialen Wochenschauton, sondern auch die beiden Anwälte zum Beispiel im Film. Weil zum Schluss ist das ja so eine Art Gerichtsthriller. Mhm. Und eigentlich ist der Justiz vollkommen egal, dass da ein weißer Franzose einen jungen arabischen Mann umgebracht hat. Die Justiz hat ein Problem damit, dass dieser Mann anscheinend so unmoralisch ist. Der hat nämlich zu Beginn seine Mutter beerdigt und dabei sehr wenig Emotionen gezeigt, ist dann auch noch Atheist und er verweigert einfach diese Spielregeln der bürgerlichen Gesellschaft und genau das wird ihm zum Verhängnis, denn dieser Marceau, und das ist wieder das Widersprüchliche, der sagt eben immer die Wahrheit.
Jetzt ist die alte Verfilmung von Visconti von 1967 übrigens ja eine sehr bunte Produktion. Also da wird auch so der Mittlere Osten sehr bunt dargestellt, sehr folkloristisch im gewissen Sinne. Hier haben wir jetzt das strenge Schwarz-Weiß und auch das ist ja eine dramaturgisch wichtige Entscheidung.
Ja, und diese Hitze in dieser Stadt, die wird zu einem richtigen Motiv, ne? Und das fängt er eben ein in diesen bestechenden, sehr kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern. Gerade auch in der Szene des Mordes geht es um dieses flirrende Licht, diese Sinnlichkeit der Körper. Und da hat Schwarz-Weiß auch etwas sehr, sehr Metaphorisches. Insofern war es für Ozon eine ganz bewusste Entscheidung.
Für mich war Schwarz-Weiß bei diesem Film eine Selbstverständlichkeit. Es geht hier um das grelle Licht und die Sonne, die uns blenden. Und da es sich um ein philosophisches Buch handelt, schien mir das so kontrastreiche Schwarz-Weiß besser geeignet, um sich auf die Ideen, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.
Nicht nur durch dieses Schwarz-Weiß verfremdet er und bleibt er gleichzeitig eben auch sehr treu. Er setzt andere Akzente, François Ozon. Er verschiebt einige Szenen, macht zum Beispiel aus diesem langen inneren Monolog des Buches einen sehr unterhaltsamen, sehr sinnlichen Film, übrigens auch mit ganz tollen Dialogen und Darstellern. Und neben Benjamin Voisin und Rebecca Marder besticht eben auch Pierre Lotin als dieser angeberische Zuhälter. Und der spielt ihn auch so wunderbar schmierig. Und dadurch ist dieser Film so viel mehr als jetzt nur eine ideale und gelungene Literaturverfilmung. Man muss das Buch nämlich nicht kennen, sondern es ist wirklich so ein ganz starker, formal, inhaltlich und schauspielerischer, so ein richtiges Meisterwerk von Ozon wieder.
Finde ich auch, Jörg. Und ich finde auch, dass vor allem er es geschafft hat, bei all den Neuerungen, über die du gesprochen hast, diesen Kern des Romans beizubehalten. Also dieses seltsame Motiv eines Mörders ohne Motiv, die Gleichgültigkeit der Welt, die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Das hat Camus ja so schon ausgedrückt. Also es ist auch ein Film über die Sinnlosigkeit, die Absurdität des Lebens. All das sehen wir in einer sehr universellen Geschichte, in der Neuverfilmung des Romans von Camus, Der Fremde, für uns gesehen von Jörg Taschmann, bei dem ich mich herzlich bedanke. Freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir hier in diesem Jahr.
Ich mich auch. Danke, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich sage es an dieser Stelle immer wieder gern, aber auch ein bisschen mit Traurigkeit. Ich freue mich ja, wenn Anke Lewicke mal im Studio ist, denn meist ist sie für meinen Geschmack viel zu oft unterwegs. Und häufig sind es ja Filmfestivals, manchmal aber auch private Reisen. Auch sowas gibt es bei Anke, die ich erstmal ganz herzlich in Hongkong grüße. Hallo, Anke.
Hallo, lieber Knut. Und ich sag dir, die Aussicht, die ich gerade habe, ich bin auf so einer Insel in Hongkong und ich sehe hier so die große Brücke, die zwei Inseln verbindet und im Hintergrund dann die Skyline von Hongkong. Schon ziemlich beeindruckend. Und davor noch den Containerhafen.
Kann ich mir gut vorstellen, Anke, zumal ich das ja alles auch irgendwie kenne, und zwar durch die Filme, weil das, was du gerade beschreibst, also die Skyline, diese wuseligen Gassen, die engen Hochhausschluchten, das ist eben auch eine Kulisse für viele Hongkong-Thriller und natürlich denken wir aber auch an die zärtlichen Liebenden von Wong Kar-wai, also es ist eine wichtige Kinostadt, Anke, und trotzdem finde ich es interessant und es fällt mir geradezu auf, dass in letzter Zeit, also selbst in diesem Jahr, ich glaube, kein einziger Film aus Hongkong bei uns im Kino war, also was ist da los?
Naja, ich würde mal sagen, es gibt so eine allumfassendere Resignation eben auch wegen der politischen Situation. Also es gibt natürlich über China jetzt auch viel mehr eine Zensur, ein Eingreifen. Also Filmschaffende aus Hongkong, die sich politisch gegen China geäußert haben, die sind alle auf schwarzen Listen. Es gibt eine größere Zensur. Also zum Beispiel der letzte Film von Mohammed Rasoulov, die Saat des heiligen Feigenbaums, durfte hier nicht gezeigt werden, weil eben die Demonstrationen in dem Film oder die Folgen der Demonstrationen in Teheran ja gezeigt werden anhand der Freundin, die verletzt wird. Und das waren eben so Bilder, die so Ähnlichkeiten hatten mit hier den Demonstrationen. Also es durfte nicht gezeigt werden. Und ansonsten überlegt man eben jetzt, du hast es ja schon gesagt, Hongkong steht die Kinoindustrie eben für Großstadt-Thriller, für Martial-Arts-Filme. Und eigentlich wäre ja jetzt so die Zeit dafür, welche Geschichten passieren denn gerade vor der eigenen Haustür. Aber da fehlt eben noch so ein bisschen das Handwerkszeug. Wie kann man das machen und was darf man eben dann auch alles erzählen? Weil, wie ich schon meinte, durch die Zensur geht es eben alles nicht mehr so leicht. Also das sind so die Sachen, natürlich überall auch die Krise, die finanzielle Kinokrise wie bei uns auch. Aber jetzt ist gerade am 31. Dezember ein Film gestartet und der heißt Back to the Past und der ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Schon mit einem Tag ist er auf Nummer 7 von 2025 gewesen, also nur an einem Tag, Knut.
Danke, es ist natürlich sensationell, deshalb wollen wir jetzt auch wissen, worum geht's denn in diesem Film Back to the Past?
Ja, das ist ein wilder Genre-Mix, ist teilweise Martial Arts, teilweise Komödie und es geht um Zeitreisende. Also es geht um einen Polizisten, aus Hongkong, der reist eben zurück in das China, wo es sich gerade zu einem großen Reich vereinigt. Und er muss da eben auch ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen, dass das alles so klappt. Und es gibt eben viel zu sehen, futuristische Motorräder und antike Karren. Und all diese Kampfszenen hat Sammy Hong choreografiert, der schon in den 80er, 90er Jahren Jung-Woo-Filme gemacht hat, Filme mit Jackie Chan. Also das sieht sich alles sehr elegant an. Aber der Erfolg kommt auch daher, das Ganze basiert auf einer Fernsehserie, Step into the Past von 2001, die total populär war. Und der Film ist eigentlich wirklich ein Sequel, also 20 Jahre später. Und es ist teilweise noch die Originalbesetzung, die man jetzt sieht. Und da können sich eben ziemlich viele Hongkong-Chinesen dran erinnern. Deshalb gehen sie eben auch gerne in das Kino, gucken sich die alten Stars wieder an. Aber unheimlich viele von den Anspielungen zu der Serie habe ich natürlich dann nicht verstanden, Knut.
Anke, du bist ja schon eine Kennerin des Kinos in Hongkong. Also wenn du schon was nicht verstehst, gut. Aber du fährst ja immer wieder hin im April, weiß ich. Da ist ja das große Festival, das Filmfestival in Hongkong. Und da siehst du eben auch viele aktuelle Produktionen aus Hongkong. Wie könnte man die Themen beschreiben? Einiges hast du jetzt schon genannt. Woran arbeiten sich denn die Filmemacher ab?
Ja, also die Melancholie, die man so verspürt, die trifft man eben auch in den Filmen wieder. Also, dass diese Serie von vor 25 Jahren jetzt als Film gemacht wird, das ist ja auch quasi wie ein Blick zurück. Und wenn man jetzt so die Filme so aus den letzten 2, 3 Jahren sieht, da geht es zum Beispiel, die Neonlichter sind ja mittlerweile verboten in Hongkong. Die wurden alle abgeschafft. Und dann geht es in einem Spielfilm darum, diese Kunst des Neonlicht-Röhrenfaltens zu bewahren. Wie geht das überhaupt? Dann habe ich auch mal zum Beispiel einen Dokumentarfilm gesehen über eine alte Musikhalle, dass diese Musikhalle nicht abgerissen wird, weil da eben viel stattgefunden hatte zu den Hongkong-Zeiten, viel Jazzmusik. Und dann habe ich jetzt auch einen Regisseur getroffen, der will jetzt was über die Cantonese-Oper machen. Also es ist die Peking-Oper, die hier ist, die ist ein bisschen populärer, ein bisschen mehr Boulevard und möchte vor diesem Hintergrund eben eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen. Also du siehst, Knut, es ist immer so der Blick zurück, wo ist unser altes Hongkong? Also es ist so eine Spurensuche mit dem Kino.
Anke, dann schauen wir zum Schluss noch mal in die Gegenwart hinein. Du hast ja schon vom Big Brother, also von China gesprochen und von der Zensur, von den schwarzen Listen. Aber wie ist denn die Anwesenheit, auch die Herrschaft, so muss man es ja sagen, von China, spürbar auch für Außenstehende, die da jetzt nach Hongkong kommen?
Ja, das würde ich schon auf alle Fälle sagen. Also erstmal sollte man ja feststellen, das ist auch gerade bei uns durch die Presse gegangen, dass es für China ja ein total erfolgreiches Kinojahr war, aufgrund von Animationsfilmen. Und einer von denen, NASA heißt, der hat wirklich 324 Millionen Besucher gehabt, Knut. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, aber trotzdem gibt es auch eben eine Kinokrise in China. Und wie sich das hier auswirkt, zum Beispiel sind Anfang März, also parallel zum Filmmarkt in Hongkong, immer die Asian Film Awards. Und die werden veranstaltet von China, Korea und Japan. Und Ausrichter ist eben Hongkong. Und dieses Event ist jetzt teilweise in den abgesagt, also nur teilweise. Und das heißt eben, wir wollen jetzt keinen roten Teppich wegen des Brandes in Hongkong haben. Aber der eigentliche Hintergrund, das hört man jetzt immer häufiger, sind die Verwicklungen zwischen China und Japan. Also China hat ja gerade wieder militärische Übungen gemacht und die japanische Premierministerin hat ja dann eben gesagt, dass ein Angriff Chinas auch eine existenzbedrohliche Situation für Japan darstellen könnten. Und seitdem gibt es einen Boykott. Und dieser Boykott von China bezieht sich eben auch auf die Filme. Auf einmal japanische Filme, die hätten starten sollen in China, wurden zurückgezogen. Und hier in Hongkong sollte zum Beispiel Tampopo starten. Nochmal, also dieser alte Klassiker, wo es eben um die Kulinarik geht, der darf jetzt auch nicht starten. Also man kriegt das schon spürbar mit, wie die Politik direkt auch die Kultur beeinflusst.
Anke, ich danke dir herzlich für diese hochinteressanten Einblicke in die Filmlandschaft von Hongkong. Hoffe, dass du gesund und fröhlich wiederkommst. Wünsche dir ein tolles Jahr natürlich und wünsche mir, dass du ab und zu hier auch mal so Auge in Auge mir gegenüberstehst und wir weiterreden über spannende Filme in diesem Jahr. Danke dir, gute Heimreise.
Tschö, wir sehen uns im Kino, Knutti.
Die Kirche steckt in der Krise. Überall werden kleinere Pfarrgemeinden mit größeren zusammengelegt. Glaub mir, nichts liegt mir mehr am Herzen, als diese schöne Gemeinde Winteringen zu erhalten.
eine schwarze, eine unheilige Komödie über sehr heilige Dinge. Holy Meat ist das Spielfilmdebüt von Alison Kuhn. Gleich bei uns hier im Gespräch zu erleben mit einem ihrer Hauptdarsteller, mit Pitt Bukowski. Eine Geschichte, die kreist so um drei Figuren, aufgebaut wie ein Altarbild. Aber das werden Sie alles gleich hier selbst erklären. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Auch in diesem Jahr wieder eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen und auch mehr von Serien. Denn es gibt hier auch einen Ausblick auf die besten Serien 2026. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Freue mich jetzt sehr, dass wir reden können über den ersten deutschen Film dieses Jahres, der jetzt also angelaufen ist am 1. Januar. Ich habe überlegt, so wäre auch ein interessanter Weihnachtsfilm gewesen. Allerdings hat er so einige Züge, die die Weihnachtsfreude vielleicht verdorben hätten. Also er steht schon gut am Anfang dieses Jahres. Holy Meat, also geht schon um heilige Dinge in diesem Film und ist der erste Film einer Regisseurin, die hier bei uns um die Ecke in Potsdam-Babelsberg Regie studiert hat. Also ihr erster langer Film, hat schon andere Dinge gemacht, aber das ist so der erste lange Spielfilm. Nach Regieerfahrungen zum Beispiel bei der tollen Serie Druck. Wollen wir mal nicht vergessen. Jetzt haben wir also Holy Meat von ihr, von Alison Kuhn, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Alison, und du hast für deinen ersten langen Film wirklich ganz tolle Leute zusammenbekommen. Ist ein fantastischer Cast, nicht zu vergessen, ein Star, ist wirklich ein Star, der aber schon öfter in Deutschland gearbeitet hat, aus Dänemark, nämlich Jens Albinus. Und einen sehr bekannten Hauptdarsteller hast du aus Deutschland, den wir schon in wahnsinnig vielen Produktionen gesehen haben und der immer unverwechselbar ist. Wir wollen nicht vergessen, Babylon Berlin zum Beispiel, ne? Also auch als wichtige Serie. Hier spielt er also die Hauptrolle eines, ja, Regisseurs in einer etwas schwierigen Lebenssituation. Ganz herzlich willkommen, Pitt Bukowski. Schön, dass ihr die ersten Gäste seid in diesem Jahr. Hallo, hallo.
Hallo, grüß dich, Knus.
Es ist ein Film, der führt uns, und das liebe ich persönlich sehr, in die Provinz. Ich finde, Provinzgeschichten haben immer so eine eigene Poesie, so einen eigenen Charme, noch dazu von Leuten gemacht, die ja nicht in der Provinz leben. Was ist so reizvoll daran, eben nach Schwaben zu gehen? Das ist auch noch schwäbische Provinz. Mhm. Und so eine überschaubare Bühne quasi des Lebens dazu haben, Alison.
Also ich bin in der Provinz aufgewachsen, nicht in der schwäbischen, aber in der saarländischen und bin da wirklich in einem ganz, ganz kleinen Dorf zur Schule gegangen und bin dann erst nach dem Abi in die Großstadt abgehauen und habe dann ja sehr schnell festgestellt, was die Kontraste sind zwischen dem Land und dem Stadtleben und habe schon lange das Bedürfnis gehabt, das irgendwie mal filmisch zu beleuchten und ich finde auch, ich habe ja in Babelsberg studiert und da dreht man natürlich die meisten Filme in Berlin. Und ich hatte aber auch mal Lust, wirklich einen Film zu machen, der nicht in Berlin spielt. Weil gefühlt ja schon irgendwie jeder zweite Film in Berlin spielt. Macht ja auch Sinn, es hier zu produzieren. Aber da sind einfach nochmal andere Charaktere, andere Geschichten. Und das hat sich für die Geschichte natürlich absolut angeboten.
Pitt, du bist in Berlin geboren, in Ostberlin, 1988. Da gab es so genau Ostberlin, darum sagen wir es eben nochmal so genau. Und bist ja auch in der Filmgeschichte ein Pendler, nicht? Also du fährst ja immer hin und her zwischen Berlin und diesem Dorf da. Und ging es dir vielleicht als Schauspieler auch ähnlich? Also hast du dieses Befremden, was du sehr schön spielst, finde ich, diesen ja, merkwürdigen Blick auf all das, was da geschieht, gar nicht so groß spielen müssen?
Absolut. Also ich komme aus Berlin, bin in Berlin geboren und auch sozusagen im Berliner Theater 89 hatte ich meine Schauspielinitiation. Also sozusagen das Off-Theater-Dasein kenne ich auch und sozusagen der Blick von diesen Menschen eben oft auf die Provinz, ja. Und ja klar, also als Berliner hat man ja eh immer so ein bisschen so einen Blick auf den ländlichen Süden. Und ja, also es war jetzt nicht schwer zu spielen, ne? Also auch vor allem der Dialekt ist ja witzig.
Ja, allerdings. Und noch dazu kommen ja Dialekte aufeinander hier. Also wir haben ja noch das Schwäbische. Müssen es eigentlich erklären, denn das Ganze fängt ja in Dänemark an. Also es gibt eine dänische Connection hier. Nicht zuletzt auch durch den Schauspieler. Da sind wir in der Kirche, in der katholischen Kirche allerdings in Dänemark. Und da wird der Pfarrer auf einen Wunsch versetzt. Er kommt eben deshalb in dieses Kaff da unten. Aber erstmal, wie kommt diese dänische Verbindung bei dir?
Über Jens Albinus tatsächlich. Also wir haben da mit unserer tollen Castingdirektorin Steffi Meile einen Schauspieler für diese Rolle gesucht, für den Priester, der aus einem anderen europäischen Land nach Deutschland kommt, weil wir so ein bisschen diese Fish-out-of-Water-Perspektive wollten. Jemand, der mit ganz frischen Augen auf unser deutsches Dorf blickt. Und da haben wir uns erstmal Schauspieler aus diversen Ländern angeguckt. Italien, Polen und eben auch Dänemark. Und dann haben wir uns so sehr in Jens Albinus verliebt und konnten auch gar nicht fassen, dass er tatsächlich Lust auf das Projekt hatte, weil er normalerweise ja viel größere Produktionen spielt. Aber er liebte das Drehbuch so und er hatte zufällig durch irgendwie eine Projektverschiebung Zeit, in diesem Slot. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir die ganze Backstory um ihn herum, versetzen den Priester nach Dänemark und haben dann über Jens zum Beispiel auch den Lars Brickmann bekommen, der den dänischen Bischof spielt, der ja auch in Dänemark ein Riesenstar ist, Helden der Wahrscheinlichkeit, das Fest etc. Und so kam das irgendwie dann ganz organisch.
Also kommen mehrere Menschen fremd in diese Gegend, muss ich sagen. Ist ja genauso fremd wie unser Regisseur. Kommen dorthin und erleben eben etwas, das vielleicht erstmal überraschend ist in der Provinz. Ist auch eine gefährdete Gemeinde, kann man ja auch schon mal sagen. Also die sind auf der Abschlussliste, kann alles runtergehen. Dafür kommt aber eben der Regisseur mit großen Ambitionen, also kann man es ja vielleicht sagen, hat dort etwas vor, was vielleicht, Pitt, kannst du es erklären, die Gemeinde retten könnte? Zumindest gibt es die Hoffnung?
Naja, er ist gecancelt worden in Berlin und steht im Prinzip mit Rücken zur Wand, hat sich also nicht ausgesucht, da hinzukommen und findet da heraus, dass er sozusagen mit den Laien die Passion Christi neu interpretieren soll, was sozusagen, wo er dann auch mehr oder weniger hinein manipuliert wird. Und sozusagen seine ganzen Schauspielführungstechniken gehen natürlich baden an dieser Stelle und muss sich da sozusagen selber neu finden und sozusagen seinen künstlerischen Prozess, das eigentlich das erste Mal selber wirklich Verantwortung übernehmen für das, was er erzählen möchte.
Also das Schöne finde ich auch, es ist eine winzige Gemeinde. Es sind auch nur ein paar Leute in der Theatertruppe, auch sehr unterschiedliche Menschen, vielleicht jetzt nicht alle hochbegabt, was so das Schauspielerische betrifft, aber was ich wirklich einen witzigen Einfall finde, so konservativ sind sie ja dann gar nicht. Also das darf man vielleicht schon verraten, nicht? Also auch die Gemeinde, die nachher zuschaut und so, also die sind vielleicht sogar offener, als man es vermutet in diesem Augenblick, vielleicht sogar offener und experimentierfreudiger als der Regisseur. Das ist schon verrückt. Einfall, Alison, dass die alle so mitmachen, das irgendwie ganz cool finden.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so weit weg an der Realität. Also ich glaube, da ist auch wirklich im ländlichen Bereich ein Bedürfnis irgendwie nach frischem Wind und nach Kultur und man guckt oft so aus der Stadt irgendwie aufs Dorf und denkt, die sind alle in der Zeit zurückgeblieben, aber das ist ja überhaupt nicht so, auch gerade in Zeiten von Social Media, das ist ja alles sehr viel globalisierter, also auch wenn man über Stadt-Land-Gefälle spricht und also das bringt ja wirklich einen frischen Wind in die Gemeinde und
die pushen ihn richtig.
Genau, die pushen ihn, die wollen. Und da ist ja der Regisseur, unser Roberto, unser Pitt, ja auch dann positiv überrascht, was er da mit den Laien doch auf die Bühne zaubern kann.
Und das war schauspielerisch für dich, vermute ich mal, sehr reizvoll, weil du hast natürlich auch über weite Strecken sehr viel zu reagieren, zu staunen, zu gucken, zumindest wirklich solange die Proben da so laufen und so. Wie war das für dich jetzt, also auch mal die Seite zu wechseln, einen Regisseur zu spielen, der, wenn man so will, überrascht wird von seinen eigenen Protagonisten?
Ja, also sozusagen, ich habe natürlich niemanden wirklich inszeniert, sondern ich habe ja sozusagen auf die großartige Alison reagiert. Aber es war jetzt nicht so schwer, also weil wir sozusagen, das Schöne an dem Film ist auch, dass er eben kein Schnittgewitter ist, dass man sozusagen Zeit hat, am Stück eben diese komödiantische Timing irgendwie aufzunehmen und dass da sich auch irgendwie viel so Situationskomik eben nochmal ergeben hat, also in den konkreten Szenen. Also es gab Gelegenheit da eben sozusagen diese Comedy so auch so ein bisschen mit Improvisation zu füllen. So, und es hat großen Spaß gemacht und man hat nicht häufig die Gelegenheit, sowas zu spielen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen im deutschen Kino. Wir reden auch gleich weiter über Holy Meat, auch über diesen Aspekt natürlich des heiligen Fleisches, haben wir noch gar nicht erklärt. Bei uns zu Gast ist Alison Kuhn. Ihr erster langer Spielfilm ist jetzt im Kino zu sehen. Holy Meat mit Pitt Bukowski in der Hauptrolle. Eine, wenn man auch so will, Altaraufstellung. Das ist ja so etwas wie ein Triptychon. Das ist ein Altarbild. Drei Teile, zumindest stehen immer so drei verschiedene Aspekte im Mittelpunkt des Ganzen. Ist das auch so angelehnt an sakrale Kunst? Es geht schon auch viel um die Kirche.
Auf jeden Fall. Also ich sage immer, es ist eine dreifaltige Aktstruktur, die wir da aufgebaut haben. Wir erzählen die Geschichte aus drei Perspektiven. Ja. Aus der Perspektive eines Pfarrers, einer Metzgerin und eines Regisseurs. Ja. Und wir haben da sehr viel mit kirchlichen Motiven gearbeitet. Auch zum Beispiel das Farbkonzept. Das hat die drei Leitfarben, Violett, Grün und Rot, was die Hauptfarben im Kirchenjahr sind. Und so findet man da überall so ein bisschen diese Dreifaltigkeit. thematisch.
Und diese Fleischerin, also wider Willen übrigens, ne, sie hat sich längst schon verabschiedet, ist Homa Fagiri, wollen wir nicht vergessen, ganz auch, also die dritte wichtige Hauptfigur, die das auch ganz toll spielt, auch ein wichtiges Motiv reinbringt, das aber fast für alle Figuren irgendwie schon gilt, also auch für die meisten, nämlich so das Bedürfnis, vielleicht auch nicht untypisch für einen Provinzfilm, eigentlich wäre man ganz gern woanders. Also es ist nicht unbedingt die Existenz, das gilt ja auch für den Regisseur irgendwie. Also sie haben alle oder fast alle so ein gewisses Unbehagen, so ein Gefühl, nicht der richtige Ort zur richtigen Zeit?
Ja, also jeder sucht nach was und glaubt irgendwie, das an einem gewissen Punkt zu finden. Mia glaubt, das, was sie sucht, zunächst in der Stadt zu finden, findet es da aber gar nicht. Roberto glaubt, das, was er sucht, in der Berliner modernen Off-Theater-Szene zu finden, findet er da aber auch nicht. Und dann verblüffenderweise finden sie dann doch das, was sie im Kern gesucht haben, in dieser Dorfgemeinschaft und vor allem im Zusammenkommen. Und darin liegt dann für mich auch irgendwie der Kern, in dem man dann versteht, es geht gar nicht so sehr drum, wo bin ich in der Stadt, bin ich auf dem Dorf, sondern mit wem bin ich eigentlich zusammen und was machen wir gemeinsam draus.
Und ich finde, Peter spielt hier wirklich ganz wunderbar auch zusammen mit Homa eben diese Überraschung von dem Leben, dass das Leben plötzlich einströmt und man nimmt es eben an. Also wir dürfen es einfach verraten. Ich finde diese Szene so schön nach dem ersten Kuss, wo also endlich mal in dein Gesicht auch so eine Entspanntheit kommt und so ein, ja, ein Glücksgefühl. Es ist ja erstmal so ganz, man weiß ja noch nicht, was sich daraus entwickeln wird. Ist das ein Spoiler? Darf man das sagen?
Dass das
man
ist zum, okay.
Ja,
das
okay, danke. Okay. Also, aber es ist so, also in dem Augenblick habe ich das Gefühl, da spielst du dann auch der Figur so eine Freiheit zu, so einen Augenblick von Zärtlichkeit.
Ja, total. Also ich glaube, der Witz ist so ein bisschen darin, dass da sozusagen jemand ganz hochtrabend irgendwie seine künstlerische Integrität sucht und dann sozusagen, wenn er endlich den Kuss kriegt, eben zum Vierjährigen wird. So, ja. Ne? Und dass das irgendwie alles in dieser Figur existiert oder, ne, also das Want und das Need. Und dass das, ja, dass er sozusagen vorgibt die ganze Zeit oder dass dieses Regisseur-Dasein auch irgendwo einfach eine B-Note ist, so ein bisschen. Und dass der eigentlich was, also eine Zugehörigkeit sucht.
So. Jetzt müssen wir endlich mal dieses Holy Meat erklären. Also weil Fleisch spielt schon eine große Rolle. Es ist auch so ein Leitmotiv. Nicht immer wieder haben Leute so rohe Fleischstücke in der Hand und da natürlich, ich sag mal, das heilige Fleisch, das ja auch in der Kirche in anderer Weise zu sehen ist. Gott, ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also als Leitmotiv hast du das mit eingeführt, weil es natürlich auch sehr vielseitig ist, ne?
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so ein bisschen Oscars Rückkehr zum Fleische. Es ist ja kirchlich sehr, sehr aufgeladen. Und dann natürlich in Kombination mit unserer Metzgermeisterin Mia war das dann auch inhaltlich verknüpft. Und ich fand es irgendwie auch einen ganz schönen Kontrast, mit diesem Fleisch arbeiten zu können. Wir haben damit ja wirklich, also ihr habt das Fleisch mal ins Gesicht geworfen bekommen. Ne? Wir haben damit auf der Theaterbühne lustige Sachen gemacht. Man muss aber dazu sagen, wir waren trotzdem eine grüne Produktion. Der Großteil des Fleisches wurde dann zu Catering verarbeitet oder war aus Plastik.
Wird auch zerrissen und so manchmal. Also es passiert richtig viel mit diesem Fleisch. Jetzt müsst ihr auch noch was sagen, also nachdem wir das jetzt erklärt haben, was so den Dialekt betrifft. Du hast ja schon klar das Berlinische angedeutet, aber es wird eben auch geschwebelt. Ich mache jetzt keine Schwabenwitze, weil es ist so billig. Dann hat man sofort einen Lacher in unserer Region. Aber das sind ja auch Leute, die können das richtig gut. Ne? Also du hast die ausgesucht, die machen kein Kabarett, sondern die leben diesen Dialekt.
Auf jeden Fall. Und ich fand es auch wichtig, einen Film zu machen, der mit Dialekt spielt, dessen Humor aber nicht auf dem Dialekt beruht. Also der Humor entsteht aus anderen Situationen. Der Dialekt, der ist einfach da. Der ist in ernsten Situationen da und in lustigen Situationen. Und wir haben da explizit auch Schauspielende gecastet, die wirklich aus Baden-Württemberg kommen. Mhm. Nicht alle. Teilweise mussten sie sich den Dialekt anlernen. Mhm. Und dafür habe ich mit dem Comedian Dodo Kai, Dominik Kuhn, zusammengearbeitet. Der war quasi mein Schwabenberater und unser Dialektcoach.
Nicht mit dir verwandt.
Nicht mit mir verwandt, denken immer alle, aber nein.
Keine schwäbischen Wurzeln, hast du ja gesagt, du kommst aus dem Saarland. Hast du gesagt. Nicht? Jetzt ist bei allem Witz, und das würde ich zum Schluss gerne nochmal bereden, das ist wirklich streckenweise sehr, sehr lustig. Nicht? Also man muss schon auch viel lachen, aber es sind ja ganz ernsthafte Themen, die da verhandelt werden. Es geht auch um sexuelle Identität zum Beispiel, es geht um Missbrauch in der Kirche, also das ist ein ganz wichtiges Thema hier, das auch ernsthaft behandelt wird. Und das ist natürlich immer die große Frage, auch an euch beide, wie man dann eben die Gratwanderung hinbekommt. Nicht? Das darf, finde ich, und es passiert auch nicht in irgendeine Richtung überrissen werden.
Ja, also ich bin ja kein Soziologe oder Theologe, aber ich glaube, der Witz besteht auch so ein bisschen darin, dass man natürlich in einer Zeit von autokratischen Irren und KI vielleicht irgendwie einen angepassteren Gesellschaftsdiskurs braucht, als sozusagen ne, also irgendjemand muss ja Nächstenliebe tröten, so, aber vielleicht nicht eine Institution, die immer noch queere Menschen nicht gleichberechtigt und ihre Skandale 10 Jahre zu spät aufklärt. Und ich glaube, da, dass sozusagen da die Kirche irgendwie einfach in, ne, in der Modernität nicht mitzieht, darin besteht natürlich ein großes Potenzial für Jokes aller Art, so, ne?
Ja, aber ich finde es, genau, ja, was du sagst, aber ich finde es auch immer ganz wichtig, wirklich es weder schwarz noch weiß zu zeichnen und die ganzen Graustufen zu sehen. Und ich habe da auch im Drehbuchentwicklungsprozess Recherchegespräche geführt mit Theologen und mit ehemaligen Priestern und habe mir mal da wirklich unmittelbar angehört, was sind Themen, die sie umtreiben, was sind Themen, die sie gerne mal auf der Leinwand sehen würden. Da kam zum Beispiel auch sowas raus wie mentale Gesundheit, Gesundheit von Priestern, die sehr stark weggeredet wird, was sehr unter der Oberfläche gehalten wird. Und dann dachte ich, ja, ich finde, es ist eine total tolle Herausforderung, aus so einem Stoff, der so viele ernste Themen hat, jetzt keinen Dokumentarfilm oder kein Drama zu machen, sondern eben eine Komödie. Und ich persönlich suche immer nach filmischen Herausforderungen und das erschien mir irgendwie die spannendste Herausforderung.
Also dieses wichtige Thema hat Pitt ja gerade eben auch beschrieben, aber warum ist es dir gerade so wichtig? Also was hat es auch vielleicht mit dir zu tun, Allison?
Jede Menge. Also ich bin im Saarland, wie ich schon erwähnt habe, aufgewachsen in einem sehr katholischen Dörfchen und ich habe auch eine Klosterschule besucht und bin da eben sehr früh mit den verschiedenen Facetten der katholischen Kirche in Kontakt gekommen. Also einerseits mit den positiven Aspekten, mit sozialer Arbeit, mit Gemeinschaft, aber bin dann auch recht früh konfrontiert worden mit den Schattenseiten, wie zum Beispiel mit Kindesmissbrauch. An meiner Klosterschule kam zu meiner Schulzeit dann auch raus, dass da sehr viele Missbrauchsfälle stattgefunden hatten von den lehrenden Patres an den Schülern. Also es war vor meiner Schulzeit, aber es kam da raus und es wurde ziemlich schnell unter den Teppich gekehrt. Und das hat in mir aber doch was angestoßen und ich dachte, darüber müsste ich doch mal filmisch was machen.
Also insofern jetzt ganz verständlich, warum der Schatten des Missbrauchs auch über dieser Komödie liegt. Denn es ist und bleibt eine Komödie, aber im Präsent sind diese Verbrechen.
Genau.
Und dafür ist auch nochmal, müssen wir nochmal sagen, Jens Albinus eine Idealbesetzung, nicht, weil er diese Zerrissenheit dieser Figur ja auch zeigt. Da ist ja teilweise auch so schroff, gerade am Anfang, wo man denkt, ist der wirklich jetzt Priester oder was macht er da? Weiß er nicht, wie man sich zu benehmen hat, aber das klärt sich ja alles dann auf und erklärt sich dann eben nicht zuletzt auch durch sein Spiel. Und ich denke, da ist jetzt ein Film entstanden, der ganz sicher einer der schönsten, witzigsten, schwärzesten, aber eben auch liebevollsten deutschen Filme des Jahres sein wird. Kann man jetzt am Anfang ja schon mal sagen. Mal sehen, was dann noch so kommt. Jetzt ist er also im Kino zu sehen, Holy Meat, mit Pitt Bukowski, bei dem ich mich herzlich bedanke. Und natürlich bei der Regisseurin Allison Kuhn, die sich hoffentlich hier sehr wohl gefühlt hat. Du hast dich wahrscheinlich sehr wohl gefühlt hier in der Nähe deiner Hochschule, deiner Universität.
Auf jeden Fall, das zu Hause, ist ja Heimspiel.
Dankeschön. Alles Gute euch, ein tolles neues Jahr. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, gleichfalls Knut.
Und wenn Sie die beiden persönlich kennenlernen wollen, dann gehen Sie morgen um 18 Uhr ins schöne Kino Sputnik am Südstern in Berlin und dort werden die beiden danach dann bereits eine Auskunft zu geben über die Entstehung ihres Films Holy Meat. Wir wollen jetzt mal zum Jahresauftakt nicht nur den Blick in die Glaskugel wagen, sondern auch über Serien sprechen und zwar über die Serien, die uns noch in diesem frischen Jahr begleiten werden, also 2026. Und zwar egal, ob Sie jetzt zu Hause binge-watchen oder unterwegs sind, mobil, auf dem Handy sich was anschauen, wo immer Sie gerne Serien schauen. Wir haben die richtigen Empfehlungen für Sie und damit erstmal hallo, liebe Anna Wollner, grüß dich und alles Gute dir natürlich.
Hallo, lieber Knut, frohes neues Jahr.
Anna, die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Also du fängst mir jetzt an und sagst uns, was steht auf deinem Zettel so an den Must-Watch-Serien?
Na, der Einfachheit halber fange ich einfach mal mit den Fortsetzungen an. Und damit meine ich natürlich nicht das Staffelfinale von Stranger Things, was sich ja einige vielleicht noch aufgespart haben. Aber diese Fortsetzungen, die begleiten uns natürlich auch 26. Das ist aber auch nicht unbedingt was Schlechtes und deutet auch nicht unbedingt auf Einfallslosigkeit hin. Die zweite Staffel The Night Manager zum Beispiel, die in 8 Tagen bei Amazon Prime startet, da haben sich die Macher über 10 Jahre Zeit gelassen, um diese Agenten-Thriller-Serie mit Tom Hiddleston, die auf einem Jean Le Carré-Roman basiert, weiterzuführen. Und da merkt man schon, dass sie wirklich nichts übers Knie gebrochen haben, sich Zeit genommen haben, ganz bewusst, um einfach eine plausible Weiterführung der Story zu finden. Dieses vermeintlich ehemaligen Nachtmanagers eines Hotels, den in eine neue Identität zu stecken als Geheimagent, in einen neuen Job, in eine neue Mission und die führt ihn nach Spanien und nach Kolumbien. Netflix setzt auch auf altbewährtes, auch eine Romanverfilmung, ein bisschen anders als Jean Le Carré. Shonda Rhimes hat wieder gewerkelt, Bridgerton Staffel 4, das kommt Ende Januar.
Wir beginnen die nächste Saison. Ich erwarte Klatsch von ihr. Morgen ist der Auftakt einer neuen Ballsaison.
Nein, nicht doch. Sie müssen beginnen, wie Sie beginnen.
Geneigte Leserschaft.
Ein Gentleman von zweifelhaftem Ruf, Benedict Bridgerton, muss sich vor der mächtigsten aller Mächte verneigen. Frau Mama.
In der neuen vierten Staffel geht es um Benedict Bridgerton, der sich auf einem Maskenball in eine mysteriöse Frau verliebt. Und da kann man dem Trailer auch schon entnehmen, dass es da um Standes- und Klassenunterschiede geht. Und ein Wiedersehen, auf das ich mich auch noch sehr, sehr freue, ist das mit dem amerikanischen Fußballtrainer Ted Lasso. In der vierten Staffel muss er das erste Mal in England eine Frauenmannschaft trainieren.
Anna, jetzt haben wir eine endlose Liste von Streaming-Anbietern und ich gebe zu, anders als du, du bist ja unsere Fachfrau dafür, also mich verwirrt es schon langsam. Wir haben Netflix, Amazon Prime, Paramount Plus, Apple TV Plus, Sky, Wow TV. Dann in 10 Tagen kommt noch ein neuer Sender dazu, also ein neuer Streaming-Anbieter, nämlich HBO Max. Braucht man den jetzt auch noch?
Ich fürchte, wir kommen nicht dran vorbei. Also eigentlich ein eindeutiges Ja von mir. Deutschland ist, was HBO Max angeht, sehr, sehr spät dran. In anderen europäischen Ländern gibt's den schon viel länger. Und es ist einfach jetzt die Möglichkeit, dieses Geräusch auf legalem Wege parallel zu amerikanischen Veröffentlichungen zu hören. Ja, das ist natürlich das Intro von HBO, dem großen Streamer aus den USA. Und damit gibt es tatsächlich ein paar Serien, das erste Mal legal in Deutschland zu sehen, die in den USA schon sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel die Krankenhausserie The Pitt. Die erste Staffel, die ist mit mehreren Emmys ausgezeichnet worden. Und The Pitt erzählt fiktiv, allerdings in Echtzeit, von einer 15-Stunden-Schicht in der Notaufnahme eines Krankenhauses. In der Hauptrolle ist der Ex-Emergency-Room-Star Noah Wiley.
Wie ihr sehen könnt, haben wir heute ein paar neue Gesichter dabei. Willkommen im Pit. Retten wir ein paar Leben. Alex, Sie haben viel Blut verloren. Sie müssen sofort operiert werden.
Sterbe ich jetzt?
Nicht, solange ich da bin.
Das Gute ist, die neue zweite Staffel, die wird direkt mitveröffentlicht, dann zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA. Wir hinken also nicht wieder hinterher, sondern können parallel gucken. Und genauso auch wie bei der Prestige-Serie A Knight of the Seven Kingdom, eine Serie angesiedelt im Universum von George R. R. Martin, die 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt.
Erhebt euch. Sir Duncan, der Große. Wie gut seid ihr als Ritter?
Ihr werdet sehen.
Ja, und Ende des Jahres kommt dann das große deutsche HBO Max Aushängeschild, die Eigenproduktion 4 Block Zero, die Vorgeschichte der berühmt-berüchtigten Serienfamilie Hammadi. Und das ist dann angesiedelt im Neukölln der 1990er.
Das war jetzt ein Ritt, Anna. Wir machen meist eine kleine Pause und dann reden wir weiter über neue Serien 2026. So, Anna, wir haben jetzt schon einige Serien-Highlights besprochen, vor allem Fortsetzungen, von denen hast du gesprochen. Und wir haben gesprochen über HBO Max. Gibt es denn auch Serien, die kein Remix sind, die also kein Prequel sind oder ein Sequel sind, die etwas ganz Neues erzählen? War ja auch mal schön.
Ja, die gibt es natürlich. Die kommen immer nicht ganz so terminiert im Vorfeld raus, sondern manchmal auch spontan. Aber bei der Suche ist mir ein Name ins Auge gesprungen, Nicole Kidman. Mhm. Die kennen wir natürlich als großartige Filmschauspielerin. Die hat ja in den letzten Jahren immer wieder Serien gemacht, nicht nur als Schauspielerin, auch als Produzentin. Und ist ja wirklich im Kino mehr oder weniger weg. Und hier hat sie im Jahr 2026 gleich zwei vielversprechend klingende Serien. Einmal die Amazon Prime-Serie Scarpetta. Da wird sie als gleichnamige Gerichtsmedizinerin in eine brutale Mordserie verwickelt. Und dann gibt es im April die Apple TV Plus Serie Only Margot. Die ist produziert von Serienerfolgsgarant David E. Kelly. Und da spielt Nicole Kidman an der Seite von Michelle Pfeiffer und Elle Fanning. Und das Ganze ist ein komödiantisches Familiendrama über eine junge Frau, Margot, die ihr Studium abgebrochen hat, um Schriftstellerin zu werden. Da ist der Starttermin, das kann ich relativ genau sagen, der 15. April.
Wunderbar. Anna, dann noch ein Wort zu der ARD. Also wir hatten ja gerade auch hier besprochen, übrigens Mozart, da gab es viel Schelte für diese ARD-Serie. Ich fand ein bisschen zu viel. Also das Ganze war ja auch mit leichter Hand gemacht und nicht so wahnsinnig ernst gemeint. Aber gut, nichtsdestotrotz geht ja auch der Serienboom bei der ARD weiter. Mit welchen Stoffen 2026?
Naja, mit dem, was funktioniert im deutschen Fernsehen, nämlich mit Thriller-Serien. Im Februar, da startet die zweite Staffel von Oderbruch, diese Mystery-Thriller-Serie um die beiden Vampirgeschwister Maggie und Kai, die diesmal das Oderbruch verlassen und auf eine atemlose Jagd durch Europa geschickt werden. Und dann gibt's Seelendorf, unter anderem mit Moritz Bleibtreu, der einen Kommissar spielt, der die Leiche eines Mädchens findet in einem Dorf, in dem alle 18 Jahre immer zur Mondwende Kinder verschwinden. Das Ganze gibt's dann auch im Frühjahr.
In der ARD und natürlich auch in der ARD Mediathek. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Das waren also einige Serientipps zum Vormerken für dieses Jahr 2026. Und wir versprechen, Anna, wir werden die ein oder andere Serie natürlich auch im Verlauf dieses Jahres hier bei 12 Uhr mittags besprechen. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Schönes Wochenende.
Radio 1. Nur für Erwachsene.